Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Den Livestream und die Aufnahme herzlich willkommen, auch von meiner Seite hier im Gottesdienstraum und an den Computern und später möglicherweise bei der Aufnahme. Ich möchte zu dem Thema heute nur zwei Verse zunächst einmal lesen aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Und das würde ich euch ans Herz legen, dass ihr, wenn irgend möglich, heute Nachmittag einmal den Epheserbrief lest. Der ist nicht lang, hat nur 6 Kapitel, aber das flankiert dermaßen stark die Botschaft, die wir heute aufs Herz bekommen haben vom Geist Gottes. Und da heißt es hier im Epheser Kapitel 1, schreibt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist Gottes in ihm, Vers 3, gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Hört zu, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens. Und jetzt kommt das Entscheidende und nimmt es mit in die Botschaft, an der wir in der himmlischen Welt in Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Geschwister, wir sehen hier zwei Dinge. Wir haben Segnungen in der himmlischen Welt und in Christus. Das wird uns begleiten noch bei dieser Botschaft. Ich möchte beten, Vater, wir danken dir, dass wir in Jesu Namen versammelt sein dürfen. Wir wollen dir Freude machen, Herr Jesus, wir wollen dich ehren. Öffne unsere Herzen, dass dein Wort Geist und Leben für uns ist. Amen. Ja, Bedrängnisse, der Adnan hat es ja schon angekündigt, Bedrängnisse sind der Weg zur Herrlichkeit. Was möchte Gott? Er möchte uns in die Herrlichkeit führen, in die himmlische Herrlichkeit. Wir sind ja jetzt schon versetzt an himmlische Örter, in ihm. Die Ausgangssituation, was ist die Ausgangssituation? Und das ist uns ja allen klar, aber ich möchte uns nochmal bewusst machen. Dann kommen wir zu Prüfungen, Züchtigung, Leiden, wozu? Zu den dunklen Stunden unseres Lebens, wozu Gott? Schließlich Ermutigung zum Ausharren, bevor uns der Adnan dann zwei sehr prägnante biblische Beispiele dann vor Augen führen wird. Jeder von uns wurde in Sünde geboren. Das ist einmal die Ausgangssituation. Hier lesen wir im Psalm 51, 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ist ein Sünder, getrennt von Gott. Und wenn er in der Phase seines Lebens, wo er entscheidungsfähig wird, wo Gott ihn zur Verantwortung ziehen kann, dann nicht die richtige Entscheidung trifft, dann ist er auf dem falschen Weg. Nun sind wir als Sünder unter der Herrschaft Satans, im Reich der Finsternis groß geworden, ich zumindest, und aufgewachsen. Es sei denn, dass wir wahre, gläubige Eltern hatten, die uns mit sich mitgenommen haben in das Reich des Lichtes, in das Reich seiner Liebe, in das Reich der Liebe seines Sohnes. Ansonsten, Geschwister, da machen wir uns nichts vor. Wir sind unter dem Fürsten der Finsternis geboren worden. Wir sind unter dem Fürsten und Gott dieser Welt aufgewachsen. Wir sind geprägt in unserem Charakter nach seinem Charakter. Nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, unter den Kindern des Ungehorsams. Johannes 14, 30, da sagt der Herr Jesus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, sagt er zu seinen Jüngern, denn es kommt der Fürst dieser Welt, aber über mich hat er keine Macht. Aber er ist der Fürst dieser Welt. Über wen hat er Macht, dieser Fürst? Über alle, die nicht aus Gott geboren sind. Es kommt der Fürst dieser Welt. Das sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es kommt der Fürst dieser Welt. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Er beherrscht diese Welt. Die Politik, die Wirtschaft, alles. 2. Korinther 4,4. Da stellt uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus den Gott dieser Welt vor. Da sagt er den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, jetzt ist er nicht nur Fürst dieser Welt, politische Macht, jetzt ist er auch noch Gott dieser Welt, geistliche Macht. Alle Macht hat er in seinen Händen und diese Welt ist unter seiner Herrschaft. Das ist ganz eindeutig, Geschwister, da brauchen wir uns und dürfen wir uns nichts vormachen. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Ich bin vorgestern oder wann, Atman hat mich gerade angerufen, abends einmal noch schnell zur Rastkapelle bei uns, ist so ein kleiner Hügel, oben ist eine Kapelle. Da gehe ich gerne auf, da bin ich dann verbunden mit meinem Herrn, um meine himmlischen Segnungen in Empfang zu nehmen. Weil die Segnungen, Geschwister, die Segnungen, die stehen uns nicht automatisch zur Verfügung als Gläubige. Die sind in den himmlischen Regionen und die müssen wir in Christus bewusst in Empfang nehmen. Und das mache ich dort. Da gehe ich dann hoch und dann bin ich versetzt an himmlische Orte. Ich wandle im Geist sozusagen und dann hole ich meine himmlischen Segnungen ab. Geschwister, was sind diese himmlischen Segnungen? Das, was diese Welt nicht geben kann. Kommen wir gleich noch drauf. Und da treffe ich oben eine Mountainbike-Fahrerin, eine junge Frau. Und dann ist sie an der schönen Bank gesessen, wo man direkt die Aussicht hat, direkt an der Kapelle. Dann haben wir gedacht, ich möchte jetzt die nicht belästigen, haben wir seitlich, gibt es noch so Bänke, hingesetzt. Dann schaut sie so zu mir rüber, magst du nicht hersitzen? Deswegen bist du raufgegangen für die schöne Aussicht. Ich habe mir gedacht, na, du weißt nicht, wofür ich wirklich raufgegangen bin, aber wir haben hingesetzt. Und dann denke ich mir, ja, wenn ich schon so eine Einladung kriege, dann müssen wir über das wichtigste Thema dieses Universums reden. Dann sage ich, was glaubst denn du, wenn wir da unten diese Herrlichkeit dieser Welt zu unseren Füßen da sind, wie ist denn das entstanden? Es ist erstaunlich. Du kannst mit den Menschen über alles reden, nur über eines nicht, über die Wahrheit. Plötzlich hat sie es ganz eilig gehabt und sagt, ich muss jetzt fahren, sonst wird es finster. War sie weg. Dann denke ich, Herr, wie hartnäckig ist der Widerstand der Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Ich wollte das Evangelium verkündigen, das helle Licht des Evangeliums vermitteln. Sie wollte es nicht. Weg. Nur weg, nur weg. Wenn ich über Buddha geredet hätte oder über New Age geredet hätte, hätte ich garantiert eine angeregte Gesprächspartnerin gehabt. Aber nicht über die Wahrheit. Das ist erstaunlich. Es ist immer wieder frappierend. So, Kolosser 1,13, aber, jetzt kommt das Aber. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, aus der Macht dieses politischen Fürsten, dieses Herrschers, dieser geistlichen Majestät. Wir dürfen uns nichts vormachen. Luzifer ist eine geistliche Majestät. Und bitteschön, bitteschön, wenn unsere Segnungen, wenn der Paulus im Epheserbrief Kapitel 1 sagt, unsere Segnungen sind in der himmlischen Welt, dann dürfen wir eines nicht vergessen. Wer ist dort noch? Wer ist dort noch? Satan und seine Dämonen. Er ist in der himmlischen Welt. Und wir müssen diese Segnungen in Christus, der uns Kraft gibt durch die Macht seiner Stärke, für uns in Anspruch nehmen, Geschwister. Weil der Teufel möchte das absolut verhindern. Er hat Zugang zum Thron Gottes. Du auch. Aber in Christus musst du sein. In Christus hast du Schutz vor Satan und seinen Dämonen. In Christus. Und in Christus bedeutet für uns heute, Geschwister, Christus besteht aus dem Haupt im Himmel, und aus seinem Leib auf der Erde. In Christus zu sein bedeutet, du bist zugehörig zum Leib Christi. In Christus zu sein bedeutet, du hast Gemeinschaft der Heiligen. In Christus haben wir Zugang zu diesen himmlischen Segnungen. Und was sind diese himmlischen Segnungen? Das werden wir gleich noch sehen, wie wichtig die für uns ist, weil Gott Einfluss nimmt, weil wir geprägt sind von dem Charakter des Fürsten dieser Welt. Wenn wir nun von Neuem geboren wurden, so gibt es große Herausforderungen. Für Gott gibt es große Herausforderungen. Warum? Weil er uns seinem Sohn gleich machen will. Das lesen wir im Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Zu was? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Gott möchte, dass wir Jesus Christus gleichförmig werden. Warum? Weil er uns in der Ewigkeit an seiner Haustafel ertragen darf. Und da möchte er, dass wir Christus gleich sind. Was das bedeutet, wird uns der Adnan nachher noch ganz einträglich vermitteln. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott möchte, dass wir so sind wie der Erstgeborene, weil wir die vielen Brüder sind. Für uns ist es eine große Herausforderung, weil wir unser Leben von Grund auf neu ausrichten müssen. Unsere alte Natur muss mit Christus am Kreuz sterben. Galater 2,19, denn ich bin gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Die Frage ist, hast du deine alte Natur, dein altes Wesen, diesen alten Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, unter dem Fürsten der Macht der Luft, unter dem Gott dieser Welt geboren und aufgewachsen, hast du diese alte Natur mit Christus gekreuzigt? Oder lebst du, wie alle Welt lebt? Wir haben drei Herausforderungen. Satan, diese Welt und unser Fleisch. Und die größte Herausforderung ist unser Fleisch, nicht der Teufel. Dein und mein Fleisch, die alte Natur, die in unserer Seele, in unserem Charakter verankert ist, tief verwurzelt ist. Und da gibt es nur eines, mit Stumpf und Stiel ausreißen, damit neues Leben in uns Raum gewinnen kann. Ich möchte es euch ganz eindrücklich wie möglichst jeden Sonntag über ein Bild zeigen, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Hier ist der Sünder und jeder, der nicht von Neuem geboren ist, ist ein Sünder. Wir sind in Sünde geboren. Der Sünder ist ein Bürger dieser Welt, auf ewig verloren. Auf ewig verloren. Jetzt, wenn du von Neuem geboren bist, aus Gott neu geschaffen, im geistlichen Bereich, du hast einen neuen Geist bekommen mit unserer alten Natur. Du stehst vor Gott mit seinem neuen Geist versiegelt, aber mit deiner alten Natur, weil in deinem Herzen, wo die Seele sitzt, dort sitzt dein Charakter. Da ist der Geist Gottes, die Seele und der Leib. Insofern ist dann der Mensch ein dreiteiliges Wesen, wenn er den Geist Gottes empfangen hat. Und jetzt ist es wichtig. Es heißt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Stimmt's? Kennen wir alle, haben wir hier schon oft gesagt. Aber der Paulus sagt im Epheserbrief, dass der Christus im Glauben in unseren Herzen Gestalt gewinne. Was bedeutet das? Es ist eine ganz schwere Herausforderung, die uns hier der Paulus durch den Geist Gottes gibt. Ist jetzt Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit? Wieso betet er dann, das ist sein Gebet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen Gestalt gewinne? Was meint er? Dass wir unsere Seele, unseren Charakter umprägen, indem wir unseren Charakter an Gott, an Jesus Christus orientieren. Aus seiner überschwänglichen Kraft, der Auferstehungskraft. Was ist die Auferstehungskraft Christi? Der Geist in uns. Hier ist der Geist und hier ist das Fleisch und die streiten gegeneinander. Und jetzt möchte der Geist, dass wir unsere Willensfunktion, unser Herz, unsere Seele an Gott ausrichten und nicht mehr an den Begierden des Fleisches. Das ist die Herausforderung und die bleibt, Geschwister, die bleibt. Aber wir werden, wenn wir nicht in Christus sind, unsere geistlichen Segnungen in der Himmelswelt nicht empfangen, weil es uns nicht automatisch zur Verfügung steht. Wir brauchen es in den Szenen, die uns der Adnan gleich schildert. Wir brauchen das. Wir müssen das verstehen. In den dunkelsten Stunden, wenn Schmerz und Leid über uns kommen, wenn Gott unseren Charakter umprägt in den Charakter Christi, dann brauchen wir diesen Zugang zu diesen himmlischen Segnungen. Und was sind es? Friede und Freude, nicht von den Umständen abhängig. Das sind die himmlischen Segnungen. Den Sieg in Christus, in ihm haben wir den Sieg über alle Umstände. Und dann haben wir die Freude, auch in den dunklen Stunden, auch bei schlimmen Nachrichten. Und wir müssen in Christus bleiben, wir haben sonst keine Chance, weil der Teufel, wenn wir nicht in Christus sind, viel mächtiger ist eine geistliche Majestät, Satan. Wenn wir nicht unter dem Schutz Christi stehen, haben wir keine Chance, an die himmlischen Segnungen heranzukommen. Also, neu geboren, aus Gott neu geschaffen, aber mit unserer alten, elenden Natur. Und jetzt geht der Prozess los, jetzt beginnt der Prozess. Und das ist die Botschaft von heute. Jetzt geht's los. Jetzt nimmt uns Gott in die Charakterschule. Jetzt nimmt uns Gott ins Training. Und was möchte Gott? Hat er Freude? Ist er sarkastisch? Nein. Er möchte, dass wir so werden wie sein geliebter Sohn. Ihm gleichgestaltet. Und wie macht Gott das? Durch Züchtigung und Leiden, dass wir Christi Charakter annehmen. Durch Züchtigung und Leiden. Wisst ihr, Edelsteine sind nichts anderes als Kohlenstoff, der unter hohem Druck verdichtet worden ist und zu der Schönheit eines Edelsteines wird. Aber der Druck ist notwendig und die Zeit ist notwendig. Und Gott arbeitet an uns. Nicht, wenn du in Probleme kommst, wenn du Probleme hast, dann ist es doch nicht, weil Gott sauer ist auf dich, weil er dich strafen will. Nein! Weil er dich liebt, weil er dich weiterbringen möchte, weil er möchte, dass du in ihm den Frieden findest und im Glauben ausharrst. Und dann musst du auf dich schauen, wo du Sünde zulässt in deinem Leben. Und dann musst du diese Sünde erkennen und korrigieren. Wenn du das nicht machst, ja, wenn dich hier ein Hund beißt, ja, den Gott zugelassen hat, und du änderst deinen Weg nicht und gehst den Weg weiter. An der nächsten Biegung wartet eine Bärin. Und wenn du dort die Korrektur nicht angehst, eine Löwin an der nächsten Biegung. Gott wird dich packen. Und wenn du diese Prüfung nicht bestehst, weil du die Sünde in deinem Leben, diese fleischliche Begierde, diesen Ungehorsam nicht ausgetilgt hast, wird Gott die nächst schwierige Prüfung schicken, bis du das ausmerzt. Bis du diese Sünde in deinem Leben austilgst. Warum? Weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass wir den Charakter des Fürsten dieser Welt weiterhin mittragen und möglicherweise noch in den Himmel nehmen wollen. Nein, das wird Gott unter allen Umständen verhindern. Glaub mir das. Unter allen Umständen. Das wirst du nicht schaffen, dass du mit deinem alten, sündigen, verdorbenen Wesen in den Himmel kommst. Also, Züchtigung, Leiden. Prüfungen, Züchtigung, Leiden, wozu? Weil Gott uns liebt, erzieht er uns. Hebräer 12,4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Gott spricht zu uns als Söhne. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung. Und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Jetzt musst du Zugang zu diesen himmlischen Örtern haben. Jetzt musst du in Christus die Kraft empfangen. Jetzt musst du in Christus die Freude und den Frieden empfangen. Ja, jetzt, gerade jetzt. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Es ist uns verordnet. Die Züchtigung ist dir und mir verordnet von Gott. Vor Grundlegung der Welt. Er wusste ja, dass ich mit 40 Jahren, geprägt von dieser Welt, die Gnade Gottes annehmen werde. Und er wusste ja, wie ich die Prägung dieser Welt ausgelebt habe. Und das ist mir verordnet. Und dir auch. Es ist dir verordnet. Und jetzt nimm es dankbar an, wenn du das weißt, dass das dich weiterbringt. Dass das dich stark macht. Nimm es an. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, die sich Söhne Gottes nennen, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Stellt euch mal das vor. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass er uns in seine Schule nimmt, dass er uns züchtigt, dass er uns dunkle Stunden zulässt, Verzweiflung vielleicht. Dann musst du wissen, jetzt muss ich an himmlische Orte, jetzt muss ich im Geist umschalten in den Geist, um versetzt zu sein an himmlische Orte. Jetzt muss ich Gottes Segnungen in Empfang nehmen, in Christus Jesus. Jetzt muss ich Ruhe finden für meine Seele. Jetzt muss ich Frieden finden und Freude und Gott danken. 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, jetzt kommt's, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Was bedeutet das? So wie wir Satan, Luzifer, dem Gott und Fürsten dieser Welt gleich waren, so möchte Gott, dass wir seinem Sohn gleich werden. Weil in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er möchte, wir sind der Tempel Gottes im Heiligen Geist, dass er in uns wohnen kann. Insbesondere in der Gemeinde umso mehr. Wir sind der Tempel des Heiligen Gottes im Geist. Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Klar, im Fleisch, im seelischen Bereich ist es Traurigkeit. Aber im Geist können wir uns freuen, weil wir wissen, wir sind in der Charakterschule Gottes. Er führt uns weiter. Wir werden eine Stufe höher kommen. Wir werden wachsen. Unser Glaube, wenn er sich bewährt, ist er kostbarer als das geläuterte Gold, sagt Gott. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Was heißt Heiligung? Du hörst auf, den Begierden deines Fleisches nachzugeben. Du bringst dich im Geist in himmlische Örter. Und hast den Frieden und die Freude Gottes, egal wie die Umstände sind. Und Heiligung bedeutet, nicht im Fleisch zu wandeln, im Geist zu wandeln. Das zu lieben, was Gott liebt. Oder liebst du mehr deine Krimis im Fernsehen oder das Surfen im Internet? Wie viel Zeit verbringst du damit? Und wie viel Zeit verbringst du an himmlischen Örtern, in der Gemeinschaft mit dem Herrn? Überleg mal. Überleg mal, du allein bist mir alles, Herr, haben wir doch gerade gesungen. Wie hast du das gemeint? Wenn du 3 Stunden Fernsehen glotzt und vielleicht 5 Minuten fürs Gebet Zeit hast, wie hast du das gemeint? Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Gott ist nicht unser Kumpel, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Wir sollten ihm dienen mit Scheu und Furcht, Ehrfurcht. Gott ist Gott mit Ehrfurcht. Ermutigung zum Ausharren. Und dann werde ich gleich den Adnan bitten, uns noch weiterzuführen. Ich habe den Adnan gebeten, uns 2 biblische Beispiele zu sagen, damit wir das, was hier jetzt theoretisch hier aufgebaut wird, dass wir das sofort nachvollziehen können. Ich glaube, das ist ein guter Weg, dass wir an 2 biblischen Personen sehen, wie praktisch, wie pragmatisch das im Leben eines Menschen sich auswirkt. Sehen wir das, liebe Geschwister? Wir können nicht einfach so weiterleben, so wie ich bis zu meinem 40. Geburtstag gelebt habe. Ich wusste, ich kann nicht so weiterleben. Ich muss mein Leben ändern. Und mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade konnte ich es ändern. Und du kannst es auch. Und heute, wenn ich irgendwie Freizeit habe, möchte ich in Christus sein. Möchte ich versetzt sein an himmlische Orte. Und Geschwister, welcher Frieden, welche Freude, wenn ich von der Rosskapelle runterkomme. Was für eine Glückseligkeit ich im Herzen habe, das ist unbeschreiblich. Nimm dir doch die Zeit, in himmlischen Orten die Segnungen, die dort für dich bereit liegen, in Empfang zu. Manchmal musst du es erkämpfen, aber in Christus hast du die Kraft. Hebräer 10, 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Es ist ein Kampf. Ich habe auch dunkle Stunden, wo ich nahe dran bin zu sagen, ja, was ist denn jetzt los? Aber dann ist es wichtig. in die Gegenwart des Herrn zu kommen. In ihm haben wir die Segnungen. In ihm. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Es kommen Herausforderungen. Wir müssen Ausdauer haben. Unser Glaube muss sich bewähren. Und dann, wenn wir den Willen Gottes getan haben, wenn wir Buße getan haben über unsere Fleischlichkeit, über unsere Begierden, wenn wir sagen, Gott, ich möchte in Zukunft so machen, eine Stunde Fernsehen und zwei Stunden mit dir. Nimm mal drei Stunden Fernsehen. Eine Stunde Fernsehen und zwei Stunden mit dir, Herr, weil du bist mir alles, Herr. Super. Lektion gelernt. Im Geist, nicht im Fleisch. Die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Erwartest du Jesus in den nächsten 5 Minuten? Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass er morgen kommt, es kann sein in 5 Jahren. Es kann sein, dass er in 5 Minuten kommt. Erwartest du ihn? Freust du dich, Herr? Komm! Oder sagst du, Herr, noch nicht. Das noch, das noch und das noch und das noch. Vielleicht im Januar oder Februar, wenn es geht. Ach, nicht jetzt in 5 Minuten. Er muss noch ein Haus bauen. Ja, alles noch. Herr, bitte. Noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen haben an ihm. Zieh dich nicht zurück. Renne hin zum Herrn. Dort ist dein Heil. Sei in ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ohne Glauben aber werden wir nicht in der Lage sein, unser altes Leben aufzugeben. Warum? Du musst glauben, dass das wirklich alles stimmt, was uns das Wort Gottes sagt. Wenn du das nicht glauben kannst, dann möchtest du jetzt leben, denn morgen bin ich tot. Dann wird es nicht gehen. Ohne Glauben wirst du es nicht packen. Du musst glauben. Und in Erwartung der zukünftigen Herrlichkeit, die Prüfungen und Herausforderungen, die von Gott direkt kommen oder von ihm zugelassen sind, lies mal Hiob, mit Dankbarkeit hinzunehmen, weil wir wissen, dass es gut wird. Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, liebst du Gott? Verbringst du Zeit mit ihm? Bist du in Christus? Bist du mehr in himmlischen Regionen als vor der Glotze? Liebst du ihn? Denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Geschwister, das rüttelt uns auf. Wir denken, ja, Fernsehen gehört einfach dazu. Ich möchte dich herausfordern, das zu hinterfragen, ob das wirklich wichtiger ist, als an himmlischen Örtern zu sein, in ihm. Gewinnt eure Seelen durch Ausharren, Lukas 21, 19. Und die letzte Folie, das Leiden und das geheiligte Leben führt uns zur Herrlichkeit. Ja, vorletzte, eine haben wir noch. Ich habe den Text nicht auf eine Folie gebracht. Diese Schriftstelle in 1. Petrus 1, 3 ist so herrlich. Und schau mal her, was er sagt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Seine Auferstehung ist uns zuteil geworden. Seine Auferstehungskraft ist uns zuteil geworden. Durch was? Durch den Geist Gottes in uns. Weil durch den Geist, das war die Auferstehungskraft, hat er ihn aus den Toten auferweckt. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Es ist alles in den Himmeln, in Christus, in ihm, in den Himmeln, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Unsere endgültige Errettung, die Verwandlung dieses Leibes, die wird passieren, wenn der Herr uns in die Wohnung des Vaters im Himmel holt, in die Herrlichkeit. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Kannst du darüber jubeln, über diese Wahrheit, weil du das im Glauben ergriffen hast? Auch in den dunklen Stunden? damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Ich glaube, in den Sprüchen steht, das Wort Gottes ist siebenfach geläutert. Es ist die Wahrheit, Geschwister. Es hat die Kraft, unsere Seelen selig zu machen. Das durchs Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn Christus offenbart wird, wird er uns Lob und Ehre geben und Herrlichkeit geben. Christus wird uns das geben, weil wir ausgeharrt haben, weil wir im Geist gewandelt sind, weil wir in den himmlischen Örtern waren, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Diese Laissez-faire-Haltung in der Gemeinde Jesu Christi, diese Laissez-faire-Haltung, naja, jetzt nimm es nicht so eng, nicht so gesetzt. Ich habe ein weites Herz. Ja. Naja, okay. Biblische Beispiele.
Vielen Dank, Reinhold. Wir haben von Reinhold vorhin gehört, warum lässt Gott Bedrängnisse zu, weil er uns liebt. Wir haben bei der Begrüßung auch gelesen, wofür die Bedrängnisse da sind. Bedrängnisse sind Ausdruck der Liebe des Vaters. Wenn wir von der Liebe des Vaters reden, müssen wir daran denken, dass er auch die Bedrängnisse zulässt. Nicht, weil er ein hassender Vater ist, sondern weil er ein liebender Vater ist. Züchtigung oder Bedrängnisse sind ein Ausdruck der Liebe des Vaters zu seinen Kindern. Bedrängnisse oder Prüfungen bedeuten immer die Aufforderung, die gestellte Aufgabe zu lösen. Wir gehen eine Prüfung hinein und wir harren aus. Deshalb müssen wir verstehen, was hier gemeint ist mit ausharren. Wir warten sogar 2 Stunden, bis die Zeit rum ist und dann gehen wir. Was passiert? Sitzen bleiben. Da ist eine Aufgabe gestellt worden in der Prüfung. Die musst du doch lösen, Junge. Nur ausgeharrt 2 Stunden lang hast du den Platz gewärmt, da hast du Prüfung nicht bestanden. Hast du die Aufgabe gelöst? Was? Gibt es in der Prüfung eine Aufgabe? Ich dachte, ich soll nur ausharren. Dabei dürfen wir während der Prüfung 2 Dinge nie übersehen. Ausharren im Gebet und die Zuversicht nicht wegwerfen. Die Prüfung ist immer herausfordernd. Setzt viele Leute unter Stress, versetzt sie in Angst, in Zweifel, manchmal in Ratlosigkeit. Prüfungen sind nie einfach, in aller Regel nicht. Und vor allem die Prüfungen, die uns weiterbringen, sind schwer. Du kannst mich prüfen, 2 mal 2. Das bringt mich aber nicht weiter. Und deshalb ist es auch nicht schwer. Ausharren im Gebet und die Zuversicht nicht wegwerfen, dass unser ewiges und herrliches Erbe im Himmel auf uns wartet. Während der Prüfung müssen wir daran denken, diese Prüfung wird uns weiterbringen und dann haben wir keine Angst mehr. Wir wissen, wir müssen die gestellte Aufgabe zwar lösen, aber das führt uns in die nächste reife Stufe, auf dem Weg zur Vollendung. Auf dem Weg zur Herrlichkeit. Und das Zweite ist, die in dieser Prüfung gestellte Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe ist in jeder Prüfung, Gehorsam zu lernen und Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Die Prüfungen, die in unserem Leben zugelassen werden, sind nicht so 1:1 wie ein Zettel in einer Prüfung in der Schule, sondern verschiedenster Art. Wir können die Art und Weise, wie eine Prüfung aussehen kann, aufzählen, wir werden nicht mehr fertig heute. Aber egal, welche Bedrängnisse, welche Prüfungen, welche Versuchungen, welcher Schmerz, welche Betrübnisse und so weiter da sind. Gott lässt alles zu. Wir haben gehört, nicht weil er gefallen hat an unseren Schmerzen. Wie der Apostel Paulus an die Korinther, haben wir bei der Begrüßung auch gehört und gelesen. Er freut sich über ihre Bedrängnisse, über ihre Betrübnis oder ihren Schmerz. Weil er Sadist ist? Nein, weil er weiß, dass wenn sie diese Schmerzen so überwinden und Buße tun, umkehren, ihren Willen unter die Herrschaft Gottes stellen, dann auf dem Weg zur Vollendung weiterkommen. Und deshalb freut sich auch der Apostel Paulus. Und das Gleiche ist natürlich, der Apostel Paulus hat das nicht von sich aus gelernt, sondern von unserem Herrn Jesus Christus. Und so freut sich auch der Herr über unseren Schmerz, nicht weil wir uns quälen, sondern weil er weiß, wenn wir treu sind und gehorsam sind und unseren Willen nach seinem Willen richten, auch in diesen Weg der Vollendung weiterkommen. Einfach die Bedrängnisse, ja die Prüfungen durch ein falsch verstandenes Ausharren auszusetzen, bringt uns keinen Schritt zur Vollendung weiter. Ja, ich habe Betrübnisse, ich habe Bedrängnisse, ich habe Not, ich habe Angst, aber ich harre aus. Bringt nichts. Du musst überlegen, wenn Gott eine Absicht dabei hat, Herr, Vater, was ist deine Absicht? Was muss ich verändern? Das muss ich fragen. Entweder bekomme ich sofort die Antwort, oder dann muss ich im Gebet ausharren und dabei die Freude nicht so verlieren, oder nicht verlieren, bis ich herausfinde, was muss ich verändern. Die Bedrängnisse sind nicht dafür da, dass wir uns quälen, ohne dass wir einen Schritt weiterkommen. Die Liebe des Vaters wird uns dann mit noch größeren Versuchungen, haben wir von Reinhard auch gesagt, gehört, dann sagt er, an deine Ecke stellt ihr dir eine Warnung, einen kleinen Hund, der dich beißt, und wenn du aber nicht den falschen Weg verlässt, dann kommt an der nächsten Kurve eine Bärin oder ein Bär, sind nicht jetzt unbedingt bissiger, und wenn das immer noch nichts bringt, dass du die Richtung änderst, hast du einen Löwen oder eine Löwin, damit du umkehrst. Und wenn du aber nicht umkehrst, womöglich sogar sitzen bleibst, du gehst zwar nicht weiter, damit du den nächsten Bären nicht antriffst oder den Bär überhaupt nicht antriffst, dann schickt er den Bär zu dir. Das ist auch kein Problem. Damit wir aufwachsen und die gestellte Aufgabe lösen. Hebräer 10, 34. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. Wir haben es gehört, es gibt keine Möglichkeit, die Freude zu bewahren in den Bedrängnissen, wenn wir nicht diese Hoffnung im Himmel haben. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Nur dann können wir alles, was hier ist, für Dreck erachten und uns nur auf den Herrn richten und fragen, was muss ich ändern? Weil ich auf dem Weg zur Vollendung sein will. Also ich muss immer Jesus gleichförmiger werden, bis ich ganz gleichförmig, ihm gleichförmig geworden bin. Das ist die Vollendung. Im Endeffekt Gott gleichförmig. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Jetzt wollen wir die zwei Beispiele sehen. Einmal das Beispiel von unserem Herrn Jesus Christus und das zweite Beispiel von dem Apostel Paulus. Hebräer 5, 7 lesen wir: Dieser, gemeint der Herr Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also in der Zeit seines Menschseins auf Erden, sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen. Also das ist schon heftig, was unser Herr, wie unser Herr gelitten hat. Bitten, flehen mit lauten Rufen und Tränen. Dem Vater dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Was ist damit gemeint? Hat Gehorsam gelernt in diesem Leiden? Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Er war noch nicht vollendet. Unser Herr Jesus Christus musste auch bis zum Endziel in dieser Vollendung marschieren. Er ist dann am Ende zur Vollendung gelangt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Und über die gleiche Situation lesen wir Lukas 22. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ist auch interessant. Beten, beten. Im Gebet werden wir immer wieder unseren Willen unter den Willen Gottes stellen. Wenn wir nicht beten und unseren Willen nicht dem Willen Gottes unterstellen, wird Gott Versuchungen zulassen, damit wir umkehren. Du kannst sagen, na, ich gehe jetzt meinen Weg, muss jetzt nicht beten. Ich muss jetzt nie Gott fragen, bei der oder der Angelegenheit, wie ich handeln soll. Dann wirst du in Versuchung geraten. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Wir wissen auch durch die vielen, vielen Stellen, dass das Gebet ein elementarer Bestandteil war im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Was betete dann hier? Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorüber gehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Sein Wille war, dass der Vater diesen Kelch an ihm vorübergehen lässt. Er möchte nicht von seinem Vater getrennt sein. Dadurch, dass er die Sünden der Welt auf sich nimmt. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Gott, wenn wir zu Gott beten und unseren Willen seinem unterstellen, dann wird er uns stärken, dass wir die Kraft haben, auch dieser Prüfung zu bestehen. Er wird uns immer die Kraft geben, dass wir die Angst überwinden, dass wir diese Prüfung bestehen. Der Kampf wurde so heftig. Der Kampf zwischen wem? Er hat den Willen, dass er nicht ans Kreuz geht. Und der Vater sagt, nein, Das ist der Plan vor der Erschaffung der Welt. Und da ist ein Kampf da. Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Allein der Zustand, welcher ihn erwartete, dass er zum ersten Mal seit seiner Existenz von seinem Vater durch die Sünden der Welt getrennt und verlassen sein wird, war unbeschreiblich grausam. Man muss sich vorstellen, die Sünde trennt den Menschen von Gott. Und wenn er Buße tut, dann ist er wieder in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist grausam, wenn wir von Gott getrennt sind. Das müssen wir uns vorstellen, der Sohn Gottes, der nie Sünde kannte, der in der Herrlichkeit gelebt hat im Himmel, hat sich entäußert und unsere Gestalt annahm und trotzdem nie Sünde gekannt hat und auf einmal nicht nur für seine Sünde, die er nie hatte, von Gott getrennt sein wird, sondern die Sünde der gesamten Welt auf ihn gelegt wird. Das war für ihn unerträglich, unbeschreiblich grausam. So grausam empfand der Herr die Sünde, der die Sünde nie kannte. Da kennen wir auch sein Geschrei am Kreuz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Moment, wo die Sünde der ganzen Welt auf ihm lag. Als Sühnopfer. Durch das Leiden hat der Herr gehorsam gelernt und seinen Willen dem Willen des Vaters unterstellt. Nachdem er diesen Weg gehorsam zu Ende ging, erlangte er die Vollendung und damit die verbundene Herrlichkeit. Er gelangt die Vollendung. Er war nicht vollendet. Wenn unser Herr durch Leiden gehorsam lernen musste und seinen Willen, den Willen des Vaters unterstellen musste, um zur Vollendung zu gelangen, und wenn wir seine Nachfolger sind und er ist unser Vorbild, ja, was bleibt uns anders übrig, als wir den gleichen Weg zu gehen? Dass wir durch Leiden prüfen, wo unser Wille nicht mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Und dann zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und Schritt für Schritt in diese Vollendung hineingehen, bis wir zur Vollendung gelangen. Und dann sind wir bei ihm. Das war schön von Rainer zu hören. Gott würde nicht zulassen, dass deinen verdorbenen Charakter mitnimmst. Mir ist eingefallen, Adam und Eva, nachdem sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, dem Satan mehr geglaubt haben als Gott, dann hat er gesagt, wir werden sie jetzt vertreiben, nicht, dass sie jetzt von dem Baum des Lebens noch essen und bei mir hocken bis in die Ewigkeit. Mit denen kann ich keine Gemeinschaft haben. Und jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, durch sein Leiden ist er vollkommen gemacht worden, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken wir alle unser ewiges Erbe in Herrlichkeit im Himmel, schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Wir nehmen das zweite Beispiel von Paulus. 2. Korinther 12 lesen wir, das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Wir wissen, er ist in den dritten Himmel entrückt worden und hat das Geheimnis der Gemeinde des Christus, des Leibes Christi, empfangen. Und er will immer wieder dabei sagen, ich will mich nicht rühmen, wenn ich das sage. Das ist schon was unvorstellbar Herrliches, was ihm widerfahren ist. Aber bitte, ich will mich nicht rühmen, trotzdem muss ich euch das Geheimnis sagen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Jetzt hat er gelernt, sich seine Schwachheiten zu rühmen. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, also diese Offenbarung ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Davor hat kein Mensch diese Offenbarung bekommen. Erstmalig wurde das Geheimnis des Christus, dem Apostel Paulus, offenbart worden. Und deshalb ist es eine außerordentliche oder sind außerordentliche Offenbarungen. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal dem Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Jetzt sehen wir hier diese Parallele zum Herrn. Der bittet Gott, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Gott sagt ihm, nein. Paulus bittet Gott, dass der Engel des Satans aufhören soll, ihn mit Fäusten zu schlagen. Sagt ihm, nein. Der soll von mir ablassen. Sagt ihm, nein. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ich will diese Schwachheit nicht mehr haben. Ich bitte darum, lass meine Kraft, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das Ziel ist, die Vollkommenheit zu erlangen, die Vollendung zu erlangen. Diesen Weg musste unser Herr Jesus Christus gehen. Diesen Weg ist der Apostel Paulus gegangen. Diesen Weg müssen wir gehen, wenn wir zur Vollendung gelangen wollen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Warum? Weil sie mich zur Vollkommenheit führen, zur Vollendung führen. Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen. Auf einmal hat er Freude, wie der Jakobus Brief uns lehrt. Meine Geschwister, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und jetzt erachtet es auch für Freude. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jetzt haben wir heute ganz kurz erwähnt, ja, wie ist das eigentlich, diese Nöte, diese Bedrängnisse, diese Verfolgungen, dieses Leiden, all das haben nur die Kinder Gottes, ja, wir sehen doch, wie viel Not in der Welt. Ist es auch so, dass diese Leute diese Bedrängnisse haben, damit sie zur Vollendung gelangen? Das haben wir heute auch gelesen bei der Begrüßung in 2. Korinther 7. Da beschreibt der Paulus ganz klar, die Bedrängnisse bewirken eure Vollendung und führen euch in die Herrlichkeit, weil ihr Kinder Gottes seid, und diese Bedrängnisse bewirken, dass ihr umkehrt, dass ihr euren Willen Gottes Willen unterstellt. Diese Bedrängnisse bewirken bei den Kindern Gottes ewiges Leben. Die Bedrängnisse in der Welt bewirken den ewigen Tod. Warum? weil sie A, nicht die Kinder Gottes sind und B, sowieso aufgrund dessen auch nicht umkehren. Die haben ja auch die Bedrängnisse. Jetzt denkt man immer wieder, ja, wenn wir die Kinder Gottes sind, dann haben wir nur Bedrängnisse. Nein, die Bedrängnisse hat jeder Mensch, hat Bedrängnisse. Jeder Mensch. Es gibt niemanden, der keine Bedrängnisse oder Not oder Prüfung oder Versuchung, kann man nennen, wie man es will. Es gibt keine Ausnahme. Nicht mal der Herr Jesus Christus konnte eine Ausnahme haben. Niemand. Nur mit einem Unterschied. Bist du ein Kind Gottes, dann hast du die Möglichkeit durch Umkehren, dadurch, dass du sagst, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, auf dem Weg zur Vollendung zu gehen, deinen Weg zu gehen oder auch nicht. Da kommt die nächste Stufe der Prüfung. Aber die Welt wird mit diesen Bedrängnissen in den ewigen Tod gehen. Nachdem der Apostel Paulus diesen Weg gehorsam zu Ende ging, der hat genauso sich verhalten wie sein Herr und Meister, Jesus Christus. Er hat zum Herrn gefleht, gebetet. Der Satans Engel soll bitte aufhören, mit Fäusten zu schlagen. Und der Herr sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. In der Schwachheit, in deiner Schwachheit bin ich stark in dir. Und nachdem er aufgegeben hat und den Willen genauso gesagt hat, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Und er hatte angefangen, Wohlgefallen zu haben an seine Schwachheit, ist er diesen Weg der Vollendung gegangen. Nachdem der Apostel Paulus diesen Weg gehorsam zu Ende ging, erlangte er die Vollendung und die damit verbundene Herrlichkeit. Das ist wie unser Herr Jesus Christus. Er schreibt in seinen letzten Tagen an den Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Er wusste, in Kürze wird seine Stunde kommen. Den Glauben bewahrt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Zum Schluss, kurz zusammengefasst, Bedrängnisse jeder Art dienen uns zu unserem Besten, ja, zur Vollendung. Wenn wir prüfen, wo unser Wille nicht dem Willen des Vaters entspricht, und dann eine Veränderung herbeiführen. Und das so lange, bis wir den Lauf vollendet haben. Amen. Wir verabschieden uns von den Zuhörern, Zuschauern und wünschen Gottes Gnade, Gottes Liebe, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.